Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Israel hat erneut Besuch aus Europa bekommen, und zwar aus Tschechien und aus Ungarn. Zusammen mit Viktor Orban hat der tschechische Premierminister Andrej Babiš mit Israel eine Impfstoffkooperation vereinbart. Die beiden folgten damit dem Beispiel Dänemarks und Österreichs. Tausende Flüchtlinge passieren jedes Jahr die Grenze zwischen Italien und Frankreich und ihre Fluchtrouten werden immer gewagter. Anwohner beiderseits der Grenze wollen dem nicht tatenlos zusehen. Und dann spreche ich mit unserem Reporter Martin Hahn über seine Recherchen für die Gesichter Europas. Nach dem Brexit haben viele Briten die Insel verlassen und in den Niederlanden Fuß gefasst. Ob das gut oder schlecht funktioniert, auch darum geht es in dieser Ausgabe von Europa heute. Von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Noch nimmt in Tschechien die Zahl der Corona-Intensivpatienten in den Krankenhäusern von Tag zu Tag zu. Aber es gibt Anzeichen, dass der Höhepunkt der dritten Pandemiewelle überschritten ist. So sinkt seit ein paar Tagen die Zahl der registrierten Neuinfektionen. Soweit zum Stand der Infektionslage. Um die Corona-Pandemie schneller einzudämmen, will Premierminister Andrej Babiš von den Erfahrungen Israels profitieren. Zusammen mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban ist er gestern nach Jerusalem gereist. Peter Lange berichtet.
Für Andrej Babiš, den tschechischen Ministerpräsidenten, war der Israel-Trip mit dem ungarischen Kollegen Orban in erster Linie eine Art Bildungsreise. Ich bin gekommen, um von ihrer Praxis zu lernen. Unter Leitung ihres großen politischen Führers Benjamin Netanyahu ist Israel das Vorbild im Kampf gegen Covid geworden, sagte Babiš. Er bedankte sich für die 5000 Dosen Impfstoff, die Israel nach Tschechien geschickt hat. Auf diesen Partner könne man sich verlassen. Am Schluss gratulierte Babiš seinen Gastgeber nochmals zu den Erfolgen im Kampf gegen die Pandemie. Israel ist weit voraus, was die Eindämmung von Covid-19 angeht und die Impfung der Bevölkerung. Bis Tschechien in Sachen Corona dort ankommt, wird es noch dauern. Dabei gibt es auch dort inzwischen ermutigende Signale. Es bestätigt sich eindeutig, dass sich das Infektionsgeschehen verlangsamt, erklärt Ladislav Duschek, Chef des Instituts für Gesundheitsinformation und Statistik. Ich glaube, dass wir vor einem Durchbruch stehen. Noch sind die Zahlen sehr hoch. Rund 14.300 Neuinfektionen wurden am Mittwoch registriert. Aber seit mehreren Tagen liegt dieser Wert unter dem der Vorwoche. Auch die Reproduktionsziffer bewegt sich jetzt unter 1, was ein Abflauen der Pandemie andeutet. Der verschärfte Lockdown, der die Menschen in Tschechien seit Anfang des Monats in ihren jeweiligen Bezirken festhält, beginnt zu wirken. Ich möchte mich bei allen Bürgern bedanken, dass sie die aktuellen Maßnahmen einhalten, sagt Innenminister Jan Hamáček. Wir haben große Hoffnung, dass es zu einer bedeutenden Senkung der Neuinfektionen kommt, wenn wir noch 3 Wochen durchhalten und dass danach auch die Zahl der Krankenhauspatienten sinkt. Das sind in den letzten Tagen immer noch mehr geworden. Rund 8.700 Covid-Erkrankte liegen in den Kliniken. Mehr als 1.900 müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Schnelleres Impfen könnte dabei helfen, die Pandemie schneller zu überwinden. Miloš Zeman, der tschechische Präsident, setzt auf den russischen Sputnik-Impfstoff. Er hat von Andrej Babiš verlangt, Gesundheitsminister Blatný und die Leiterin der tschechischen Arzneimittelbehörde zu entlassen. Beide hatten sich dagegen gewandt, Sputnik ohne europäische Zulassung einzusetzen. Die Impfstoffe, die in der Tschechischen Republik verwendet werden, müssen sicher sein, bekräftigte Minister Jan Blatný. Sie müssen die Zustimmung der EMA haben, ohne Rücksicht darauf, woher sie stammen. Solange er Minister sei, werde er bei dieser Position bleiben. Und mit seiner Abberufung durch Premier Babiš muss Blatný vorerst nicht rechnen. Ich kenne die Meinung des Herrn Präsidenten und nehme sie zur Kenntnis, aber in diesem Moment liegen keine personellen Änderungen der Regierung auf dem Tisch. Bei ihrem gemeinsamen Besuch in Tel Aviv haben Andrej Babiš und Ungarns Regierungschef Orban mit der israelischen Regierung vereinbart, bei Forschung und Entwicklung von Impfstoffen zusammenzuarbeiten. Und wenn sich ein gewisser Lerneffekt in der tschechischen Praxis niederschlägt, kann das sicher auch nicht schaden.
Erste Hoffnungsschimmer und Durchhalteparolen in Tschechien, Peter Lange berichtete.
Wenn sich die EU-Innenminister an diesem Freitag zu ihrer Videokonferenz zusammenschalten, dann wird es auch um das Migrations- und Asylpaket gehen und um die Zusammenarbeit zwischen der EU und den nordafrikanischen Ländern. Die Aufnahme von Geflüchteten ist schon lange ein Streitthema in der EU. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Folge sind menschenunwürdige Zustände in den Flüchtlingscamps und auf den Flüchtlingsrouten. Philipp Lemmerich und Stefanie Otto sind an die italienisch-französische Grenze gereist, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Tausende Flüchtlinge passieren jedes Jahr die Grenze zwischen Italien und Frankreich. Allein in diesem Winter haben NGOs über 4000 Personen gezählt. Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan.
Die italienische Kleinstadt Ulx ist umgeben von einem beeindruckenden Bergpanorama. Zu allen Seiten erheben sich die schneebedeckten Alpen. Doch viele, die hier ankommen, wollen so schnell wie möglich weiter. Flüchtlinge auf dem Weg nach Frankreich. Die Berggipfel sind für sie die letzte große Hürde.
Wir wollen sie auf die Gefahren aufmerksam machen, die in den Bergen lauern. Wir leben hier und wissen sehr gut, wie gefährlich der Weg ist, vor allem im Winter.
Silvia Massada ist eigentlich Französischlehrerin im örtlichen Gymnasium. Jeden Mittwoch arbeitet sie ehrenamtlich in der Notunterkunft von Ulx. Ihr Einsatzort heute, ein mit Kartons und Kleidern vollgepackter Raum, die Kleiderkammer.
Mit der Kleidung und den Erklärungen, die wir Ihnen für den Weg geben, versuchen wir, die Gefahren zu verringern. Mehr können wir nicht machen, denn begleiten können wir sie nicht.
Ein junger Mann in Jeans und Turnschuhen betritt den Raum.
Brauchst du Kleidung für die Berge?
Ja, für die Berge, für den Weg nach Frankreich.
Welche Schuhgröße?
42. Gibt es auch Sportschuhe?
Ja, aber durch den Schnee kannst du damit nicht laufen. Es gibt Leute, die haben in der Kälte Finger und Füße verloren.
Der junge Mann bekommt Schneeschuhe, eine Skihose und dicke Handschuhe. Gleich morgen will er weiterreisen. Ich habe Algerien im Oktober 2019 verlassen. Meine Visa-Anträge für Frankreich waren alle abgelehnt worden. Also habe ich mich so auf den Weg gemacht. Weil die Überfahrt über das Meer zu gefährlich ist, habe ich den Landweg genommen. 16 Monate lang steckte er in Flüchtlingscamps in Bosnien-Herzegowina fest, bevor er einen Weg über die EU-Außengrenze fand. Nun trennt ihn eine letzte Grenze von seinem Zielort Paris. Welche Fluchtroute die meisten Chancen verspricht, darüber informieren sich die Flüchtlinge gegenseitig. Die Route zwischen Ulx auf italienischer und Montgenèvre auf französischer Seite wird immer häufiger genutzt. Andere Alpenpässe sind entweder gefährlicher oder werden noch stärker überwacht. Aber auch hier gibt es immer wieder Zwischenfälle. Mindestens 5 Geflüchtete sind seit 2016 beim Grenzübertritt an Unterkühlung gestorben. Dazu kommen etliche Erfrierungen und Amputationen. Deshalb machen sich auf französischer Seite jeden Abend Freiwillige auf den Weg in die Berge, um Flüchtlinge sicher ins Tal zu begleiten und Verletzte zu versorgen. Tous Migrants heißt ihre Initiative. Wir sind alle Migranten. Baptiste, ein junger Mann um die 30, ist einer der Freiwilligen. Ich verstecke mich hier hinter diesem Pfeiler. Da unten ist der Grenzposten. Von hier aus können wir beobachten, was die Polizei macht. Und direkt hier unterhalb kommt auch ein Weg aus Italien an. Den nehmen vor allem die Personen, denen es nicht so gut geht, weil er der leichteste Weg ist. Startpunkt der Rettungsaktionen ist Montgenèvre, ein auf 1900 Metern gelegener Skiort direkt an der Grenze. Im Minutentakt patrouillieren Gendarmerie und Grenzschutz, mal in Polizeiwagen, mal in Zivil. In den letzten Monaten ist die französische Grenzpolizei besonders präsent, offiziell zur Bekämpfung des Terrorismus und wegen der Corona-Pandemie. Seitdem werden die Freiwilligen von TUS Migrant noch öfter kontrolliert. Im Dezember wurden 2 von ihnen sogar vorläufig festgenommen und wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt. Dabei sind ihre Aktionen eigentlich nicht illegal, zumindest solange sie sich nur auf französischem Boden bewegen. Heute schaffen es die Freiwilligen von TUS Migrant, eine afghanische Familie in die nahegelegene Kreisstadt Briançon zu bringen. Auch dort gibt es eine Notunterkunft, die sie aufnimmt. Für 4 andere Flüchtlinge geht der Abend weniger gut aus. Die Polizei hält sie an der Grenze fest und schickt sie wieder nach Italien zurück. Das macht keinerlei Sinn. Die Betroffenen verbringen vielleicht eine Nacht dort, essen etwas und versuchen es wieder. Beim dritten, vierten Mal schaffen sie es über die Grenze. Und ihr Ziel ist ja nicht Briançon. Manchmal ist es Paris, aber meistens ist es Deutschland oder England.
In der Nacht über die Alpen, Philipp Lemmerich und Stefanie Otto über gefährlichere Fluchtrouten an der italienisch-französischen Grenze. Time to say goodbye. Seit sich Großbritannien für einen Ausstieg aus der EU entschieden hat, seitdem verlassen viele britische und internationale Firmen die Insel. Manche ziehen nur 200 Kilometer weiter und fassen in den Niederlanden Fuß. Allein nach Amsterdam zogen in den letzten Jahren 3.500 britische Bürgerinnen und Bürger. Menschen wie Cameron McKelvey zum Beispiel. Er arbeitet für eine Versicherungsfirma.
So everyone who comes from London to Amsterdam, whenever we meet up, we'll say the same thing, which is,
wir, die wir von London nach Amsterdam gezogen sind, sagen immer das Gleiche, wenn wir uns treffen. Oh mein Gott, es ist so klein. Wie toll ist das? Ich kann 15 Minuten durch Amsterdam radeln und bin bei dir. Ist das nicht großartig?
Begeisterung über den Umzug nach Europa. Aber geht es allen Briten so? Und was halten eigentlich die Niederländer vom Zuzug der Briten? Fragen, denen Martin Hahn nachgegangen ist bei seiner Recherche für die Gesichter Europas, die morgen um 11.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk laufen. Und jetzt ist Martin Hahn mir zugeschaltet. Herr Hahn, Cameron McKelvey haben wir gerade schon kurz gehört. Wen lernen wir denn noch in der Sendung kennen?
Ja, wir hören zum Beispiel von Nova und David, einem Ehepaar, das mit zwei Kindern in die Niederlande gezogen ist und die beinahe wieder zurückgegangen wären nach Großbritannien, hätten sie nicht die richtige Schule gefunden. Eine britische Schule hier, auch die besuchen wir und da finden wir nicht nur Kinder, die Uniform tragen, wie sich das für eine britische Schule gehört, sondern auch eine Ausstattung, von der viele von uns wahrscheinlich zu Schulzeiten nur geträumt hätten. Und wir treffen auch eine Niederländerin, die einen Expat-Shop betreibt in Amsterdam. Und da verkauft sie britische Lebensmittel von Cadbury-Ostereiern bis zu britischem Mehl an die Expats, die hier leben.
In Amsterdam leben jetzt 3.500 britische Bürgerinnen und Bürger zusätzlich. Wie bekommt die Stadt das hin? Was bedeutet das zum Beispiel für den Wohnungsmarkt?
Ja, also einige sprechen hier von einer Wohnungskrise, andere sogar von einem Wohnungsnotstand. Da muss man sagen, aus niederländischer Sicht, ich glaube, die Briten, die sind da Schlimmeres gewohnt. Aber um die Situation etwas zu entschärfen, hat man zum Beispiel eine Strategie entwickelt für den Umzug der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur. Die ist ja von London nach Amsterdam umgezogen mit 900 Jobs, das heißt 900 Mitarbeitern mit Familien. Und die hat man dann aufs Amsterdamer Umland auch verteilt, auf Leiden, auf Den Haag, auf Utrecht, um den Wohnungsmarkt hier in der Stadt so ein bisschen zu entlasten.
Die Europäische Arzneimittelagentur, Sie haben sie erwähnt, ist ein Beispiel, aber es sind ja noch viele andere Firmen von London in die Niederlande gezogen. Hat Ihnen die niederländische Regierung vorher den roten Teppich ausgerollt oder warum sonst zog es die Firmen dahin?
Naja, ich glaube, Frankreich und Deutschland, die haben das schon auch versucht mit diesem roten Teppich. Wir erinnern uns, Macron hat sogar den Finanzdienstleistern ganz offiziell den roten Teppich ausgerollt. Oder die FDP, die hat Werbetafeln durch London fahren lassen und die Start-ups gebeten, nach Berlin zu ziehen. Die Niederländer, die waren etwas leiser, die hatten aber trotzdem eine klare Strategie und den Wunsch, diese Firmen anzuziehen. Die haben aber vielleicht etwas mehr die Fakten sprechen lassen. Und das sind natürlich die geografische Nähe und auch die Transportverbindungen, die Flüge, die regelmäßig gingen, zumindest vor der Pandemie. Und der Eurostar, der noch fährt. Da ist die Sprache, Lingua Franca, Englisch, die hier sehr gut funktioniert. Da ist die Lebensqualität hier. Und da ist auch vielleicht die steuerliche Situation, darüber sprechen wir in der Sendung morgen nicht so sehr, aber mit einem Experten habe ich dazu trotzdem gesprochen und er sagte, die Niederlande, die wären schon weiterhin ihrem Ruf als Steuerparadies in Europa gerecht. Also vielleicht spielt da auch das eine Rolle für die ein oder andere Firma.
Martin Hahn, Sie selber haben ja auch lange in London gelebt und sind auch nach Amsterdam gezogen. Woran mussten Sie sich gewöhnen? Was hat Sie besonders überrascht?
Ja, also ich finde, schwer gewöhnen kann man sich an die, ja, ich sag mal, fehlende Landschaft, an dieses leichte Gewerbeparkgefühl, was man bekommt, wenn man die Städte hier verlässt. Ein Protagonist im Stück Morgen sagt auch, er vermisst die Hügel sehr aus Großbritannien. Überraschend fand ich, wie konservativ das Land doch ist. Das wissen viele vielleicht aus der Ferne nicht so sehr. Die Niederlande sind gar nicht so fortschrittlich, wie man vielleicht glaubt, zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien oder auch wenn es um soziale Dinge geht, wie Elternzeit. Das Leben hier ist ruhiger, langsamer als London, würde ich sagen. Die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, das ist hier eine andere. Aber ich muss auch sagen, ich bin Anfang der Pandemie umgezogen und im Lockdown sind ja alle Städte gleich. Da wurde Amsterdam genauso zwangsentschleunigt wie London.
Und was haben Sie bei Ihren Recherchen beobachtet? Wie fremd oder wie nah sind sich die Briten und die Niederländer?
Also ich glaube, die Briten und die Niederländer sind schon sehr kompatibel, aber sie sind sich auch fremder, als sie glauben. Das liegt unter anderem an der Lingua Franca Englisch, denn die macht es gleichzeitig einfach, ist aber auch ein Stolperstein. Denn die versteckt die Unterschiede so ein bisschen. Das heißt also, ein Brite, der mit einem Niederländer im Büro hier fließend Englisch spricht, der vergisst vielleicht auch mal, dass er sich in einem anderen Kulturkreis bewegt. Und umso überraschender ist es dann, wenn diese Unterschiede auftauchen in der Kommunikation, in der Lebensweise. Und auch das erkunden wir mit einer Expertin für interkulturelle Kompetenz in der Sendung morgen, die die beiden Kulturen sehr gut kennt.
Sie mussten Ihre Recherche den Bedingungen der Corona-Pandemie anpassen. Wie lief das ab?
Das hieß natürlich auch für mich, dass einige Gesprächspartner nur per Videocall zu erreichen waren, per Zoom oder Skype. Da habe ich die Gesprächspartner dann meistens gebeten, ihre Antworten auch per Handy aufzuzeichnen und mir zuzuschicken, damit die Tonqualität entsprechend war. Die Recherchen fielen hier aber auch in den ja nahezu historischen Wintereinbruch hinein. Das war gut für die Eisläufer, aber weniger gut für mich, wenn es um Interviews in anderen Städten ging, weil die Straßen ziemlich vereist waren. Und da bekam ich dann Anrufe von panischen Interviewpartnern, die sagten, oh, ob sie das wohl schaffen von Amsterdam nach Den Haag, die halbe Stunde. Das war dann aber wieder eine Gemeinsamkeit. Das heißt, Briten, genau wie Niederländer, mit denen ich hier sprach, die waren vom Winter komplett überwältigt.
Alles nicht so einfach also. Besten Dank, Martin Hahn. Umzug nach Europa, wie die Niederlande vom Brexit profitieren. Darum geht es am Samstag in den Gesichtern Europas ab 11.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Teams sagt Katrin Michaelsen.